Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute machen wir zusammen einen Schneespaziergang. Ja, wir stapfen zusammen durch den Wald, schauen uns abgebrochene Bäume an, gucken, warum bei Wildschweinspuren der kleine Finger und der Zeigefinger entscheidend sind und woran man erkennt, dass Baumhöhlen von Mäusen bewohnt sind. Das alles und viel mehr erfahrt ihr in der neuen Folge. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute gehe ich mit euch in den Winterwald. Es ist tief verschneit. Naja, so tief auch nicht. Es sind, keine Ahnung, 5 cm Schnee oder so. Aber okay, immerhin ist es weiß. Und wir machen heute einen Rundgang von Hölzchen auf Stöckchen. Das haben wir ja schon öfter gemacht. Ich glaube, ihr mögt das auch ganz gerne. Könnt ihr mir ja mal schreiben. So, ich bück mich mal gerade hier. Warum im Winterwald? Weil man natürlich Tierspuren sehen kann. Ne? Und hier haben wir schon auch die erste. Die ist aber ganz schlecht zu sehen, weil es heute Nacht geschneit hat. Beziehungsweise Vormittag sogar noch. Ich vermute mal, es war ein Reh. Aber ja, es ist frisch drüber geschneit. Das ist natürlich dann schlecht zu sehen. Okay, vielleicht kommen wir mal zu einem Thema, was immer wieder anklingt in der Forstwirtschaft. Wenn Schnee liegt, dann ist der Boden gefroren. Beziehungsweise wenn es friert, ist der Boden gefroren. Und dann kann man mit diesen schweren Maschinen drüber fahren. Ja, das schauen wir uns mal an. Es hat jetzt hier mehrere Tage Dauerfrost gegeben. Und ja, wir machen das einfach mal. Buddeln mal hier im Schnee. Da sieht man schon, hier ist kein Laub. Diese schöne Isolationsschicht. Und darunter ist es nass. Es ist einfach nur nass. Da ist überhaupt gar nichts gefroren. Also Waldboden. Jetzt habe ich die Hände natürlich schön kalt. Also Waldboden friert nicht. Also da müsste es schon tagelang minus 20 Grad sein. Und selbst dann, also sobald wir eine Schneedecke haben, die isoliert natürlich gut. Ich muss erst meine Hände wieder ein bisschen sauber machen, damit ich sie in die Tasche stecken kann. Sonst habe ich gleich die ganzen Hosentasche voll Waldboden. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich mache das einfach mal in der Jacke sauber. So. Ja, mir läuft auf die Nase. Das ist, weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also sobald es kalt wird, meine Augen sind ja eher sehr trocken und dann fangen die an zu tränen und dann läuft die Nase. Ja, ist auch nicht schlimm, aber deswegen muss ich es ab und zu mal putzen. Wir waren beim Frieren stehen geblieben. Also Waldboden friert praktisch nie. Also ich habe es mal erlebt, weil ich ja eine Zeit lang den Bestattungswald hier bei uns betreut habe. Und da werden ja immer Gräber ausgehoben, auch im Januar und bei großem Frost auch schon mal. Da waren es mal maximal 5 cm, die der Waldboden gefroren war. Und auch nur deswegen, weil kein Schnee gelegen hat. Also die Blätter, die isolieren den Boden ja auch sehr gut. Und wenn da noch Schnee drauf kommt, dann friert da praktisch nichts. Also, dass man sagt, man kann mit schweren Maschinen Waldböden befahren, weil die sich dann nicht verdichten. Wenn die glashart gefroren sind, dann ist das ja wie Beton. Ja, das stimmt. Nur sie frieren halt nicht, ne? Also offene Böden in der offenen Landschaft, da sieht das ganz anders aus. Also die, wo da kein Wald ist, wo Wiesen sind, die auch schon hunderte Male befahren worden sind, die sind verdichtet. Da fließt das Wasser nicht gut ab. Also die sind oben sehr feucht, sind nicht gut isoliert, geben die Wärme leicht ab. Die frieren schon mal eher tiefer, aber hier mitten im Wald, da friert so schnell nichts. Was ja für die Bodentiere super ist. Weil die können darunter schön weiterarbeiten. So, wir schauen mal, was wir hier alles so sehen. Also hier jede Menge Tierspuren. Aber die sind leider gut eingeschneit. Also es ist jetzt nicht die allerbeste Zeit, so eine Schneewanderung zu machen. Wenn man Tierspuren sehen möchte, dann macht man das am besten, wenn es geschneit hat und danach ein paar Tage ohne Nierschläge geblieben ist, dann hat man logischerweise überall gut sichtbare Tierspuren. Aber sobald der Schnee reinfällt, wird's schwierig. Hier haben wir was. Ja, genau. Das ist Hase. Also ein bisschen kann man es doch sehen. Und zwar der Hase, der macht es so. Also der springt mit den Vorderpfoten so hintereinander auf den Boden und setzt dann die Hinterpfoten, die sind länglicher, also die setzen auf wie unsere Füße nach. Und dadurch sieht das Ganze so ein bisschen Y-förmig aus. Also das ist ganz typisch Feldhase, so heißt er ja auch. Nicht nur Hase, sondern Feldhase. Und wie der Name schon sagt, der taucht eigentlich gar nicht im Wald auf. Das ist eigentlich ein Steppentier. Aber unsere Wälder sind ja nicht so groß. Also da kommt er immer mal wieder von der Wiese in den Wald und dann auch wieder raus. Also dass man auch Feldhasenspuren im Wald antrifft. Also der Feldhase ist im Prinzip ein Kulturfolger. Aber gut, der ist hier durchgehoppelt. Haben wir übrigens auch immer wieder auf unserer weltberühmten Wildkamera, die doch an der Ecke da vom Zaun hängt, haben wir gerade die Tage auch wieder einen Hasen drauf gehabt. Was ich übrigens nicht mache heute, bei dem Schnee, ich gehe nicht in Dickichte rein. Also so Brombeerdickichte, also wo das Gelände einfach geschlossen ist, weil da sind häufig jetzt die Wintereinstände von Wildtieren, die sich da ein bisschen zurückziehen, da ist es windgeschützt und die will ich ja nicht aufscheuchen. Also normalerweise bin ich ja so ein Typ, der sagt, Leute, geht querfeldein, alles kein Problem, ihr könnt auch laut sein. Stimmt, aber in einer Lage, also mit Frost und Schnee, wo der Stoffwechsel der Tiere nur noch ganz gebremst ist, die versuchen, Fettreserven zu sparen. Kann man auch nach wie vor durch den Wald gehen, kein Thema. Aber man sollte nicht in diese Einstände reinmarschieren. Weil da sitzen eben, wie gesagt, und verdösen den Tag. Machen wir Menschen übrigens auch. Ne? Wir haben auch im Winter einen leicht reduzierten Stoffwechsel, ein höheres Schlafbedürfnis, wie die Schlafforschung festgestellt hat, so ungefähr eine Stunde. Wir machen uns auch so eine Art Winterruhe. Und deswegen setzen wir auch im Winter ein bisschen mehr Speck an, weil wir im Gegensatz zu den Wildtieren halt einfach weiter futtern können. Ja, so viel zu dem Thema. Mache ich übrigens auch klar. Ich bin ja auch ein Mensch. Jetzt gerade im Winterwald laufen Tiere nicht so gerne. Weil ihr hört das ja schon an meinen Schritten hier im Schnee, dass dieser leicht angefrorene Schnee relativ laut ist beim Gehen. Und das kann man sehr weit hören. Also man kann natürlich auch einen Wolf dadurch sehr weit hören als Reh. Aber umgekehrt kann der Wolf eben auch das Reh sehr weit hören. Und deswegen versuchen zumindest die Rehe nicht allzu viel zu laufen. Wobei doch, heute Morgen habe ich aber auch bei uns auf der Wildkamera zweimal sogar schon weh gehabt. So, hier ist auch ein größerer Wildwechsel. Und ja, sie sind verschneit, aber egal. Wir machen ja mal so ein bisschen Sherlock Holmes. Ich weiß gar nicht, ob man hier... Also für Rehe ist mir das zu groß. Das könnten theoretisch Wildschweine gewesen sein. Und zwar hier, das sieht mir so ein bisschen aus. Also Wildschweine laufen ja, das sind ja auch Huftiere. Also Rehe und Hirsche und die Wildschweine laufen auf dem Ring- und Mittelfinger. So, das sind die sogenannten, also Klauen, auf denen die laufen. Ring- und Mittelfinger und die anderen Finger haben die auch, genauso wie wir auch. Aber die sind bei den Wildschweinen relativ dicht. Also Zeigefinger und kleiner Finger sind relativ dicht an Mittel- und Ringfinger. Und die spreizen sich so ein bisschen mit in den Schnee rein, wenn die laufen. Also wenn die hier so laufen, und drücken die, also in den Spuren, Mittel- und Ringfinger rein. Und Zeige und kleiner Finger drücken sich hinten mit ab. Nennt man Afterklauen. Das sieht man bei Wildschweinen praktisch immer. Bei Rehen und Hirschen nur im tiefen Schnee, weil die höher sitzen bei Rehen und Hirschen. Also Wildschweinspuren erkennt man daran, dass letztendlich zwei große Abdrücke in der Mitte sind, so halbmondförmig. Und dahinter so abgespreizt noch zwei kleinere. Das sind die verkümmerten kleiner Finger- und Zeigefingerabdrücke. Und der Daumen sitzt dann eben noch ein bisschen höher. Und das sah gerade so aus wie von Schweinchen. Die haben wir ja hier auch regelmäßig. Ja, also so kann man das schon mal unterscheiden. Stimmt, ich habe gerade noch überlegt, beim Wildschwein, bei den Spuren, ist es so ähnlich wie bei uns auch, also bei mir zumindest, ist ja der Ringfinger etwas kürzer als der Mittelfinger. Und bei dem Wildschwein ist es genauso. Ist der Mittelfinger so ein bisschen länger. Also die sind nicht ganz gleich groß, diese zwei Halbmonde. Das ist bei Rehen und Hirschen anders. Ne? Die sind da ein bisschen symmetrischer aufgebaut. Also auch daran kann man es noch so ein bisschen unterscheiden. Ich gehe vielleicht mal einfach ein bisschen tiefer ins Tal. Oh, hier ist eine vor, ja, ist gar nicht so langer Zeit, eine Riesenbuche zersplittert. Wow. Gehen wir gerade dahin. Also wenn die absterben, dann brechen die halt irgendwann mal ab. Ich gucke gerade mal, hier sind frischere Spuren. Ah ja, hier sind frischere Spuren. Ach, jetzt falle ich hier gleich schon um. Gucken wir mal, ob man da was besser erkennen kann. Ja, die sind aber, naja, so ganz so frisch sind sie dann leider doch nicht. Ja, mal gucken. Also, wir haben ja ein bisschen Zeit. Doch, wohl hier. Da sieht man das, ne? Das sieht schon aus wie Reh. Also, da war ein einsames Reh unterwegs. Na, hier sieht man es noch besser. Keine Afterklaue, sondern einfach nur diese zwei Schalenabdrücke hier. Und hinten nichts. Das war also ein Rehchen.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hep. Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
So, jetzt kommen wir aber hier an die dicke, abgebrochene Buche. Mir leuchtet die Nase vor Kälte. Eine große alte Buche. Immer schön den blauen Himmel ohne Zweige drüber. Und die ist hier vor relativ kurzer Zeit abgebrochen und hier in den Wald gekracht. Also schon eine ordentliche Buche. Ich würde mal sagen, die ist so 40, 50 Zentimeter dick mindestens. Ja, eher 50. Und dann ist ganz typisch, brechen die irgendwann ab und knallen hier in den Wald. Und dengeln natürlich auch an jungen Buchen an. Ja, also hier ist zum Beispiel eine, die ist richtig umgebogen worden von einem abbrechenden Klotz. Ja, das ist dann das Schicksal von diesen Bäumen. Ne? Das ist halt in einem Wald ganz normal. Oh, ich muss mich gerade mal hier so ein bisschen durchwühlen. Und hier ist ein großes Stück auf eine Jungbuche getroffen. Und diese Jungbuche ist so S-förmig gewachsen. Das liegt jetzt aber nicht an dem Stück. Also die ist so armdick oder beindick. Ne, das ist eher beindick. Dieses Riesenstück ist auf diese Jungbuche gekracht. Die ist aber nicht deswegen umgebogen, weil die kann nicht davon umgebogen sein, weil die schon seit Jahren so gebogen gewachsen ist. Das ist schon im Holz verfestigt. Das heißt, da ist das schon mal passiert. Als junger Baum ist da schon mal ein alter Baum reingedengelt und jetzt quasi so 50 oder 100 Jahre später hat sie es nochmal erwischt. Das kommt gar nicht so selten vor. Also solche gebogenen Bäume sieht man mal immer wieder im Wald und dann weiß man, aha, da ist mal ein Altbaum runtergekracht. Wollen wir gerade... Hier haben wir schon den nächsten schiefstehenden Altbaum und den nächsten. Also das kommt hier immer mal wieder vor. Diese Bäume können natürlich trotzdem alt werden. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, Mensch, sollte man denen nicht helfen? Aber das ist halt auch Natur, ne? Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht haben gebogene Bäume auch irgendwelche Vorteile. Es gibt ja teilweise recht merkwürdige Dinge. Also nur als Beispiel. Was ich immer interessant finde, so an Biotopen, die ganz unterschiedlich für die Tiere sind, das ist bei Vögeln, ne, also beim Baumläufer und beim Kleiber. Der Kleiber läuft grundsätzlich immer den Baum runter und sucht nach Insekten und irgendwelchen fressbaren Sachen. Und der Baumläufer läuft grundsätzlich baumaufwärts und nicht baumabwärts, wo man sagt, aber wenn ihr Hunger habt, dann guckt doch bitte in beide Richtungen. Nö. Also wir machen sie zumindest meistens nicht. Da sieht man, wie sich so ganz spezielle ökologische Nischen entwickeln. Und ich habe keine Ahnung, ob es Untersuchungen gibt über krumme Bäume. Bei denen bleibt ja auch Wasser anders stehen, ja, wenn das den Stamm abläuft. Könnten sich also auch biologische, ökologische Nischen ergeben, die man vielleicht mal erforschen könnte. So, wir laufen auch weiter. Hier haben wir übrigens einen klassischen Fall eines unter dem Schnee versteckten Stocks. Der geht hier schön hangabwärts. Und wenn man da drauf tritt, ne, und passt nicht auf, kann man sich auf die Nase legen. Das ist mir ja schon mal passiert oder mehrfach sogar in Podcasts. Ich gucke mal, dass ich das heute vermeide. Also es ist so, dass man sagt, da sollte man vielleicht drauf achten, wenn man im Winter durch den Wald läuft. Ich habe übrigens mal wieder keine Handschuhe an. Jo, die Hände sehen auch schon ordentlich rot aus. Ich stecke sie halt lieber in die Tasche. Das ist beim Laufen durch den Wald auch nicht so ganz schlau eigentlich, aber so bin ich halt. Ich möchte gerne Sachen anfassen können. Das kann ich mit Handschuhen. Kann ich nicht so richtig fühlen. Ist deswegen nicht so ganz schlau, weil wenn man da mal hinfällt, muss ich ja schon wieder die Nase putzen, meine Güte. Wenn man da mal hinfällt, dann kann man sich halt nicht so schnell abstützen, weil die Hand nicht so schnell aus der Tasche kommt. Naja, hier haben wir ein freigeschartes Bettchen. Schön. Da kann man aber auch ein bisschen Detektiv spielen. Es hat heute Morgen ein bisschen geschneit. Gestern noch nicht. Das heißt, da hat sich heute Nacht ein größeres Tier hingelegt. Oh Gott, hier so. Oh, das ist 80 cm freigeschart. Da sind noch mehr so Stellen freigeschart. Ja, das könnten Wildschweine gewesen sein. Wir schauen mal, wo an den Spuren was sieht. Da haben wir noch mal was. Auch da sind einige Betten freigeschart. Ne? Also man sieht schon, also Unterschied Bett. Oh Mensch, das Bett, das gucke ich mir gerade noch mal an. Also beim Bett, da ist schön Laub rausgeschart und eine Ablagefläche. Und da gibt es natürlich auch Stellen, wo Wildschweine Bucheckern suchen. Da sind einfach nur mal hier und da so ein paar einzelne Sachen rausgewühlt. Aber nicht so schön, so oval ein kleiner Platz freigelegt. Also da kann man es gut unterscheiden, hat da jemand geschlafen oder hat da jemand Hunger gehabt. Also ganz typisch einfach so dieses aufgewühlte Laub am Fuß einer Eiche, in dem Fall hier. Ganz klar, da sind dann eben Eicheln runtergefallen. Also man hat da geschlafen und dann möglicherweise auch gleich gefrühstückt. So, jetzt gucken wir mal, gehen wir mal zum Bach runter. Gucken wir mal, was da so los ist. Und da irgendwas sieht. Die Bäche sind natürlich hier für die Vogelwelt ganz nett. Aber natürlich auch für Wildschweine und so. Gucken, wo kommt man denn hier runter, ohne dass ich hier so zu steil runter muss. Ja, man sieht, also hier ist auch ein bisschen zugefroren, der Bach. Da drin sind übrigens jetzt Salamanderlarven. Es ist wirklich arschkalt. Also so den Winter zu verbringen, möchte man eigentlich nicht. Ne? Nur Tiere, die wechselwarm sind, die spüren Kälte ja nicht so. Also bei uns ist das Kälteempfinden ja dem geschuldet, dass wir den Temperaturunterschied nicht haben wollen. Und der Körper sendet ein Alarmsignal. Achtung, Temperatur fällt um 1 Grad. Du musst dich jetzt warm zittern. Du musst sehen, dass du irgendwo Wärme bekommst. Das brauchen die ja nicht als Alarmzeichen. Ja, also insofern, wenn es diese Alarmzeichen nicht gibt, / das ist ja die Übersetzung, ist ja, man friert, dann ist Kälte eben auch nicht so schlimm. Ne? Aber die Salamanderlarven, die sitzen jetzt da irgendwo im Bach. Wir stören die jetzt auch nicht. Und überdauern dort den Winter. Ah, ich liebe das hier im Winter durch den Wald zu gehen. Da kommen ein paar blaue Himmelsflecken raus. Aktuell ist, glaube ich, Schneechaos in Frankreich und in Holland. Wahrscheinlich, weil die da keine Winterreifen haben. Übrigens, wir haben uns ja schon öfter mal über das Thema unterhalten, dass beim Klimawandel solche Wetterlagen logischerweise immer wieder auftreten werden, auch wenn es global wärmer wird. Ne? Das kommt nur seltener vor, aber das ist ja was ganz anderes. Und zum Zweiten, dass möglicherweise durch den schwächelnden Golfstrom die Winter dann doch irgendwann wieder kälter werden. Und das wiederum hat zur Folge, dass es vielleicht viel härtere Winter geben wird. Und das ist ja das altbekannte Thema. Wärmeliebende Baumarten mögen sowas hier überhaupt nicht. Aber hier haben wir zum Glück ein funktionierendes Ökosystem, was solche Winter sehr gut abkann. Also wenn es mal wirklich richtig, richtig kalt wird, so minus 20 Grad oder so, ne, das kann es ja durchaus geben. Haben wir jetzt lange nicht gehabt, aber kann es durchaus geben. Dann kann Holz reißen. Also die Bäume haben ja im Winter schön im Herbst schön das Wasser deutlich reduziert, damit sie eben nicht platzen im Frost. Das ist so eigentlich einer der Hauptgründe, warum Bäume sowas machen. Ich gucke mal gerade hier, steht wieder so ein schöner abgestorbene riesige Buche. Also es tut mir natürlich für den Baum individuell leid. Der ist auch noch gar nicht tot. Also ich komme gleich wieder auf den Frost, keine Sorge. Ihr wisst ja, ich komme halt immer von Hölzchen auf Stöckchen. Aber diese Buche hier, die hat solche schwarzen Flecken auf der Rinde. Und diese schwarzen Flecken, das bedeutet, dass in der Vegetationszeit hier Baumsaft, also Baumblut austritt, was dann von Bakterien und Pilzen befallen wird und diese schwarzen Verfärbungen verursacht. Aber das heißt umgekehrt, auch dieser Baum muss noch leben. Und das tut er auch, wenn man sich die, das ist immer mein erster Blick, die Knospen anschaut. Der Zweige von diesem Baum, da sind noch lebendige Knospen dran. Das heißt, der ist noch gar nicht ganz tot, obwohl der schon abgebrochen ist. Ne? Schon abgebrochen, da fehlt schon jede Menge Rinde. Jo, und das hier ist kein gutes Zeichen, diese schwarzen Flecken hier. Rindennekrosen heißen die auch, komischer Name. Ne? Die zeigen schon, dass er schon gut am Kämpfen und gut angeschossen ist. Aber wer weiß, vielleicht überlebt das auch. Bäume sind da sehr, sehr zäh. Wir waren stehen geblieben bei platzenden Bäumen. Da gibt es Untersuchungen von der Eiche. Man denkt ja mal, habe ich übrigens auch gedacht, dass oberirdisch Bäume im Winter nicht reagieren können. Also unterirdisch ja, die Wurzeln wachsen ja weiter. Ne? Das ist ja das Hirn des Baums, der Baum schläft, was auch immer. Also unterirdisch, aber oberirdisch ist Feierabend. Das stimmt nicht so ganz, wie man an Eichen festgestellt hat. Weil wenn es sehr starken Frost gibt, können die noch mehr Wasser rausziehen. Das heißt, da passiert selbst im Winter, selbst jetzt noch was. Das kann man messen, weil dann der Stammdurchmesser ein bisschen kleiner wird. Also ganz minimal, aber man kann es messen. Also die stehen hier nicht einfach so rum und machen nichts, sondern die registrieren auch im Schlaf, ob sie noch reagieren müssen oder nicht. Und wenn sie solche Verletzungen haben, hier, die hat also jetzt eine starke Verletzung, die ich jetzt gerade so schön getätschelt habe, diese alte Eiche, die hat unten, ja, ist sie schon richtig rausgefault mit Höhlen drin, da war wahrscheinlich mal, also es ist jetzt zum Weg hin der Schaden, da liegt die Vermutung nahe, dass da mal irgendwann jemand, also ein Mensch, lang gebollert ist. Und das können Eichen von unseren heimischen Baumarten noch mit am besten vertragen, überwachsen das im besten Fall, überwallen das irgendwann. Aber es gibt dann Spannungen im Holz. Ne? Da ist der Faserverlauf nicht mehr gerade, weil durch dieses Verheilen der Wunde, das macht der Baum natürlich so schnell wie möglich und muss von allen Seiten her zuwachsen. Dann läuft die Faser nicht mehr genau senkrecht im Stamm, sondern eben leicht verwirbelt. Und an den Stellen kann eine Eiche bei Frost aufplatzen, und zwar gewehrschussartig. Also das knallt kilometerweit durch den Wald bei ganz, ganz strengen Frösten. Dann frieren Bäume halt durch. Und wenn dann eben doch noch ein bisschen zu viel Wasser drin war, dann platzt das schlagartig auf und gibt wirklich einen wahnsinnig lauten Knall. Also in ganz, ganz starken Frostnächten in Laubwäldern, wenn es dann knallt, das muss nicht heißen, dass da jemand schießt. Wir schauen uns aber mal gerade die kleine Baumhöhle hier an. Ist ja quasi so eine kleine Höhle entstanden. Gucken wir nur mal gerade, was haben wir denn da? Da sind zum Beispiel auch angefressene Bucheckernreste drin. Ne, da hat eine kleine Maus ihr Versteck drin. Allerdings nicht aktuell. Das scheint schon ein bisschen länger her zu sein, weil Sonst müssten hier Mausespuren sein. Sehen übrigens aus wie kleine Eichhörnchenspuren. Ne? Die Mäuse hüpfen auch so wupp, wupp, wupp. Also so immer Hinterbeine, Vorderbeine parallel. Sieht man sehr schön. Eichhörnchenspuren kennt ihr vielleicht auch. Also sehen Mäusespuren in kleinen auch aus. Und die hätte man da jetzt sehen müssen. Also Mäuse haben einen irre hohen Stoffwechsel. Jetzt muss ich gerade meine Hände wieder sauber machen im Schnee. Oh, ist das schön kalt. Und ja, haben irre hohe Stoffwechselrate. Und müssen das halt deswegen fressen, 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 fressen. Und wenn da jetzt im Schnee keine Spuren sind, dann wohnt da auch aktuell niemand drin in dieser Höhle. Ich guck mal gerade hier ein bisschen weiter, was wir hier noch so haben. Das ist ja immer spannend. Hier sehen wir übrigens an der Hangkante, also hier ist ein Weg, und an der Hangkante so wellenförmige Ausfransungen, die meterlang sind. Also die ganze Gegend, die ich jetzt hier beschreibe, ist vielleicht so 30 Meter lang. Und dann da ist der Hang, dann kommt so eine Kante und dann geht der Hang weiter. Das ist so eine flache, teigartige Rutschung vom Ahrhochwasser noch. Also von diesen großen Regenfällen, da waren die Böden hier vollgesogen wie Schwämme und weich wie Pudding. Und die Hangkante hier, ich stehe jetzt an einem Weg, die hat ja irgendwann mal Menschen die geschaffen, abgegraben oder mit Planierraupe, wie auch immer. Und diese Hangkante ist dann steiler als das eigentliche Gelände. Da fehlt also quasi die Stütze für den Boden. Also die hat man dann irgendwann mal eben weggemacht, um den Weg zu machen. Und deswegen ist dort als der Boden vollgesaugt war mit Wasser, ist hier, das habe ich auch damals gesehen, deswegen weiß ich es noch, ist hier das wie Pudding runtergerutscht. Aber eben nur dort, wo der Mensch den natürlichen Hangverlauf gestört hat. Ansonsten ist das nicht passiert. Also kann man hier noch gut erkennen. Da kann man auch mal, ich meine, ist jetzt halt so, kann man nicht mehr ändern. Da kann man eben noch mal so ein bisschen in den Wurzelraum reingucken von Bäumen. Ja, und mal so ein bisschen Wurzelstudium machen, wenn man dazu Lust hat. Mal ein bisschen weiter hier rein. Schauen wir mal. Hier auf dem Weg ist übrigens ordentlich Betrieb. Man sieht wieder ganz schwach auch, dass der Hase da gewesen ist. Dieses Y-förmige, ne, ihr erinnert euch. Tiere nutzen natürlich auch die Wege sehr, sehr gerne. Wir sehen das immer, wenn wir zur Pferdeweide gehen, zu unseren alten Pferden. Da haben wir auch wie so einen Trampelpfad und den nutzt der Fuchs eben sehr, sehr gerne. Die latschen auch nicht gerne durch den tiefen Schnee. Ne? Das ist kalt an den Füßen, ne? Mag man nicht. Muss ja auch nicht sein. Und vor allem gibt es da keine Stolperfallen. Oh, jetzt stehen wir hier unter Tannen und Fichten. Hier vorne stehen jetzt große Fichten. Unten drunter, unter den Fichten, wachsen aber Weißtannen. Auch hier wieder, ihr wisst es ja schon, weitestgehend nicht verbissen. Auch sehr schön, ja. Und da sieht man, also unter den Fichten, da hinten kommen dann auch Weißtannen, aber hier vorne stehen jetzt erstmal Fichten. Da kommt Buche, schon relativ groß, jede Menge Weißtanne. Also die heimische Waldgesellschaft kommt da zurück. Also natürlich wird da auch mal irgendwo eine kleine Fichte mit dabei stehen. Da muss ich aber schon lange suchen jetzt, um eine zu finden. Das ist immer das Argument. Wir müssen pflanzen, weil nach Fichte kommt nur Fichte. Oder nach Kiefer kommt nur Kiefer. Der Wald zeigt aber was ganz anderes. Und sagt, nee, ich mache hier mal kleine Buche. Ich mache hier kleine Weißtanne. Die kommen hier viel besser zurecht. Also es muss nicht immer das kommen, was da unmittelbar steht, sondern es kommt das, was passt. Ah, ist richtig schön, auch das Bachtal hier, ganz verwunschen, sehr viel Totholz. Also Totholz ist ja nicht grundsätzlich ein Selbstzweck. Also es gibt ja manchmal auch so ein bisschen Totholzfanatismus. Damit meine ich nicht, dass man Totholz bewahrt im Wald. Das sollte man tun. Das sind immer für Geräusche. Das sind Schafe, die da hinten irgendwo ganz, ganz, ganz entfernt gerade losweiden. Ja, also Totholz-Fanatismus. Damit meine ich, dass man Totholz künstlich erzeugt im Wald. Das ist natürlich Quatsch. Ja, also dass man Bäume zum Absterben bringt durch Ringeln, das sieht man häufiger. man sagt, wir brauchen mehr Totholz im Wald, dann muss man sagen, lasst doch die Bäume, die sterben, einfach liegen. Dann muss man nicht extra Totholz bereitstellen, sondern man kommt im Laufe der Jahre genug zusammen. Und das sehen wir hier auch. Also es sind überall abgestorbene, ja, was wird das sein, Erlen, Hainbuchen. Und wenn man die schön stehen lässt, dann kommt im Laufe der Zeit echtes Totholz zusammen. Also geringelte Bäume, die eigentlich noch leben wollten, abzuschlachten, naja, finde ich nicht so witzig. Hier kommt ein Wildwechsel den Hang runter. Sieht man auch schön, da wo es steiler wird, macht er eine kleine Kurve. So ähnlich bauen wir ja auch Straßen. Dass man da in Serpentinen raufkommt, dann ist es nicht so anstrengend. Machen die Wildtiere eben ganz genauso. So, jetzt schauen wir mal hier. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ne, also hier sind massig Spuren, aber es sind halt alles zugeschneite. Ja, aber ich wollte es unbedingt jetzt machen, weil die melden demnächst noch mehr Schnee. Und dann würde man noch weniger Spuren sehen. Übrigens, nach dem ersten Schnee im Winter, das haben wir natürlich jetzt nicht mehr, aber erste Schnee im Winter, da sind die Tiere immer ganz besonders vorsichtig und bleiben erstmal in ihren Verstecken. Also da sollte man in der Regel so ein, zwei Tage warten, wenn man Spuren suchen möchte. Und dann sind die wieder unterwegs. Hier haben wir übrigens so ein Loch im Hang. Das ist ein alter Steinbruch. Also gerade hier, also nicht nur auf dem Land, sondern es ist ja generell überall, hat man die Steine logischerweise immer ortsnah geholt zum Bauen. Und deswegen gibt es überall zugewachsene alte kleine Steinbrüche. Die kann man übrigens auch manchmal daran erkennen, dass die Bäume so merkwürdig in der Luft hängen. Hier haben wir zum Beispiel eine alte Buche und die Wurzeln, die sind schon sehr lange in der Luft. Das heißt, hier hat irgendwann mal jemand die Erde abgegraben und der Baum hat sich damit arrangiert. Und wie lange der sich schon arrangiert hat, das kann man an der Dicke der Wurzeln abschätzen. Also sehr, sehr dick schon und auch berindet. Ne, eigentlich wie ein Baum selber. Und man sieht auch keine Feinwurzeln mehr. Die sind alle schon abgebaut. Das muss also schon sehr, sehr lange her sein, dass dieser Baum freigelegt wurde durch den Steinbruch, der ihm quasi den einen Teil der Wurzeln abgegraben hat. Das hat der Baum verwunden. Also diese Buche hier, die würde ich mal schätzen, so auf 180 Jahre. Und dass hier ein Steinbruch war, naja, also es ist auch so 80 bis 100 Jahre mindestens schon her. Seitdem ist hier auch, ups, nichts mehr gebaut worden. Also nach dem Krieg hat man das kaum noch gemacht. Da haben die Leute dann auch eher mit Bims oder irgendwelchen anderen Steinen gebaut. Aber bis dato wurden nicht nur Häuser, sondern auch Wege handgesetzt mit Steinen, die man aus solchen Steinbrüchen gewonnen hat. Ah, da ist ja auch eine schöne Baumhöhle. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Hier über die Böschung im Schnee. Das ist ja immer nicht so lustig. Ich guck mal, habe jetzt keine Lust, mich hier auf die Nase zu legen. Aber gut, machen wir nicht alles. Und zwar auch eine sehr, sehr alte Buche. Die sind gar nicht so dick, diese Buchen hier. Ja, aber ich würde mal sagen, ja, wie dick ist die? Ah, 45, vielleicht sogar 50 Zentimeter. Ja, man vertut sich, wenn man die mal misst. Also vielleicht doch dicker, aber die steht hier halt sehr asketisch auf einer Felsrippe. Und die hat eine kleine Höhle unten drin. Guck mal, ob da jemand wohnt in der Höhle. Also, kann jetzt hier wenig erkennen, aber das Spreiselkram hier auf dem Boden. Lauter so kleine Holzspäne. Und das alles weist ja darauf hin. Ich guck mal. Mit der Kamera kann man das machen, wenn man hier oben reingucken. Nee, sieht man so nichts. Also das ist natürlich wer wohnt hier? Also für Mäuse ist es nicht optimal. Warum? Weil die Öffnung so groß ist, da würde auch eine Wildkatze reinpassen. Und das ist natürlich blöd. Also die Öffnung sollte schon so klein sein, dass Marder und Wildkatzen nicht da reinpassen. Damit man sich da auch verstecken kann. Ah, hier haben wir auch ein schönes Exemplar. Da kommt noch mal so eine dicke Buche voller Flechten. Also man kann die Originalrinde gar nicht sehen. Das ist doll. Ja, sieht schön silbergrau aus von weitem, die Buche. Schönes Exemplar. Sehr knorrig gewachsen. Und wenn man mal genau hinguckt, dann sind das, die ganze Rinde besteht aus, zumindest oben drauf, aus Flechten. Das ist die Originalfarbe, sieht man gar nicht. Cool. Oh, ein schöner Baum. Fällt mir gut. So, hier ist ein alter Weg. Und den kann man mal schön bergauf gehen hier. Und da wird einem auch warm. Ja, guck mal. Sehr schön. Da vorne bin ich am Flatterbändchen. Also wir sind hier ja noch im Reservat. Das hier ist ja ein altes Reservat. Guck mal gerade hier. Flatterbändchen, da ist wahrscheinlich eine Holzerntemaßnahme geplant in dem oberhalb angrenzenden Bestand. Quatsch. Hier ist keine Holzerntemaßnahme geplant. Das hat mit Jagd zu tun. Da hat offensichtlich der Jagdpächter hier für irgendeinen Kollegen oder Kollegin den Weg zum Treibjagdstand ausgebändelt. Also die Leute werden ja dann irgendwo hingeschickt, wo sie sich hinstellen, wo sie schießen sollen. Und damit sie den Weg nicht verfehlen, wird der so ausgebändelt. Da hängen so gelbe Flatterbänder oder hier an dem Baum. Boah, meine Hand, die ist schon richtig blau-rot gefroren. Meine Güte, das ist aber auch echt kalt hier. Sieht schon fast aus wie bei Donald Trump. Das sind bei mir aber keine Einblutungen. Das ist einfach nur kalt. Da in der Ferne sieht man auch frisches Laub auf dem Schnee liegen. Da waren die Wildschweine. Wir haben ja aber gleich noch so eine Stelle. Da gehe ich mal rüber. Gucken wir uns mal an. Vielleicht sehen wir da noch frische Spuren. Da scheint es auf jeden Fall ordentlich Eicheln gegeben zu haben. Also hier ist das ganze Laub. Oh, ist ja kräftig gewühlt hier. Also das war, hier haben die Wildschweine so ordentlich gefressen. Also richtig so, ja, 20, 30 Zentimeter tief gewühlt ins Laub rein. Da steht auch eine schöne, dicke, alte Eiche. Die wird hier ihre Fracht abgeladen haben. Und das fanden natürlich die Wildschweine ganz cool, weil sie ihre Winternahrung haben. Schöne Eiche ist das, Junge, Junge. Schöner, großer, alter Baum. Ja, wird die Wildschweine gefreut haben. So, jetzt stecke ich mal meine Hand wieder in die Tasche, damit ich mal wieder ein bisschen andere Farbe bekommen kann. Also ihr macht das normalerweise übrigens nichts aus, wenn die Finger so ein bisschen einfrieren. Aber ihr kennt das vielleicht. Also was ich fies finde, wenn man kein Gefühl mehr in den Fingern hat und die tauen dann in Anführungszeichen zu Hause auf. Boah, das tut weh, ne? Also das habe ich, ja, hab ich manchmal beim Radfahren, wenn ich mich mit den Handschuhen vertan habe. Im Wald passiert mir das eigentlich nicht so oft. Also sie werden erstmal richtig kalt, ne, so wie jetzt. Und wenn ich dann auf Touren komme, so wie jetzt, so der, wenn es hier bergauf geht, dann werden die im Laufe des Waldspaziergangs auch wieder warm. Also das ist einer der Gründe, warum ich im Winter auf Handschuhe verzichte. Und eben, wie gesagt, um das Gefühl in den Händen zu behalten. So, jetzt laufen wir den Bogen wieder zurück. Ja, das ist immer gleichzeitig auch eine schöne sportliche Betätigung, hier so durch den Wald zu laufen. Ich gehe übrigens gerne dieselben Wege, weil ich mich dadurch auch besser auskenne. Wo halten sich die Tiere am liebsten auf? Wo gibt es Veränderungen? Die nimmt man ja nur dann wahr, wenn man vorher gesehen hat, wie es anders ausgesehen hat. Ah, hier haben wir übrigens auch noch was Schönes. Eine alte Buche, die eine Rinde fast wie eine Eiche hat. Ne, also ganz, ganz rau und rissig. Schöne uralte Buche. Ja, also wenn die älter werden, dann verlieren die eben dieses Glatte. Und Wir kennen eben nur die Rinde von relativ jungen Bäumen, aber hier in diesem Reservat, da dürfen eben auch sehr alt werden. Und da wird die Rinde dann eben auch deutlich rauer. So, hier haben wir schon wieder Totholz, einen Stumpf, einen abgebrochenen Baum, aber der ist schon ewig abgebrochen. Also ich glaube so vor 20 Jahren, 25 Jahren ist er abgebrochen. Und da sieht man schöne tiefe Spechteinschläge. Also diese, wenn da keine Höhle dahinter ist, und so tief hier, das ist so 30 cm über dem Boden, der Klassiker, ein Specht, der nach Larven sucht. Viele Leute denken, ja, der will da seine Höhle bauen. Nee, in den meisten Fällen suchen die, ein bisschen weiter oben sieht man es auch, wieder so ein Einschlag, ja, so 5 cm tief. Das sind Spechte, die nach Nahrung suchen, ne? Die keine Höhle bauen, sondern die nach Nahrung suchen. Ich glaube, hier ist jede Menge los. Also, na, hier haben wir gute Hasenspuren. Also der hoppelt aber wirklich überall durch, der Kerl. Keine Ahnung, was der hier in dem Wald will, weil Hasen, klar, die fressen natürlich auch Baumknospen, das wollen die schon. Aber am liebsten natürlich saftige Triebe, frische Gräser und Kräuter. Naja gut, die gibt es natürlich jetzt auch nicht so, aber der würde eigentlich besser durch diese Brombeerflächen hopseln. Gut, aber hier dieser Hase, wenn es überhaupt nur einer war, vielleicht waren es ja auch mehrere, der ist anscheinend anders unterwegs. Ja, also hier gibt es schon auch manchmal Stellen, und man weiß nicht warum, also ich erzähle euch ja immer, dass in diesen Reservaten kaum was abgefressen wird. Aber manchmal, an manchen Stellen, ganz, ganz selten, aber an manchen Stellen doch, und dann richtig. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine Buche, die ist mehr als fingerdick. Aber die ist nicht über Buschform rausgekommen und die hat Verbiss. Ne? Also da sieht man abgebissene Triebspitzen überall. Also vielleicht sind das so ein paar wenige, die super gut schmecken. Vielleicht machen aber die Wildtiere auch gerne an immer derselben Stelle eine Pause, ne? Und tanken da wieder auf. Keine Ahnung, warum dieser spezielle Baum und das Nachbarbäumchen, warum die so abgefressen werden und alles andere nicht auf weiter Fläche. Wir haben ja hier Auswahl genug. Aber gut, vielleicht siehst du am besonderen Geschmack von dieser ein oder zwei kleinen Buchen und die werden deswegen über Jahre und Jahrzehnte immer wieder abgeknabbert. So, abgeknabbert ist das Stichwort. Ich gehe jetzt wieder rein. Guck gerade noch, was ist hier lang gelaufen. Und noch irgendwas, was ich identifizieren kann? Nee. Im Moment tatsächlich nicht. Ja, doch. Wieder mal der Hase. Mit seinen Y-förmigen Spuren. Gut, also das war das Stichwort. Abgeknabbert. Ich gehe jetzt rein und esse mal was zu Mittag. Ich mache ja grundsätzlich so Intervallfasten. Macht das nichts aus, auf Frühstück zu verzichten. Und wenn man älter wird, ältere Herren legen ja gerne sich ein Bäuchlein zu. Das ist ja grundsätzlich auch nicht schlimm. Aber ich merke das an der Kondition. Also gerade hier so die Berghoch, wenn ich da ein paar Kilo mehr habe, das merke ich sofort. Und das mag ich nicht. Und ich esse sehr, sehr gerne. Und ich mag es nicht, wenn man bei Essen über Kalorien redet. Also man sitzt zusammen beim Essen und dann wird über Abnehmen geredet. Ich hasse das. Essen ist für mich Genuss. Und deswegen mache ich es so. Da hat ja jeder seine Methode. Meine Frau und ich, wir verzichten aufs Frühstück. Das macht uns gar nichts aus. Gar nichts. Und trinken nur einen Kaffee ohne Zucker, ohne Milch. Und dann geht's mit Mittagessen los. Und wir hören mit einem relativ frühen Abendessen, so gegen 18 Uhr, auf. Aber zu den Mahlzeiten können wir satt essen, wie wir wollen. Und das möchte ich auch. Also ich mag beim Essen nicht auf die Bremse treten. Dann lasse ich lieber eine Mahlzeit weg. Aber das ist mein Weg, damit umzugehen. Ne, und dazu entsprechend Bewegung. Ihr wisst ja, ich fahre gern Fahrrad und laufe auch gern durch den Wald. Komme jetzt hier wieder durchs Gartentürchen zurück in den Forsthausgarten. Machen wir mal schön zu. Und dann kann ich in Ruhe... Warte mal, ist der Schlüssel hier schon festgefroren? Ne, so kalt ist es gar nicht. Ich glaube, es ist minus, weiß ich nicht, 5 Grad. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall reingehen und zuschlagen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir durch den Wald zu latschen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast auch abonniert. Also ihr Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.